Ja, guten Abend alle beieinander. Aufruf an die Protestanten. Wir haben schon so viel geredet über dieses Jahr und über die Gemeinschaft der Protestanten und der katholischen Kirche und alles, was damit zusammenhängt. Und wir haben einige Dokumente schon studiert in diesem Zusammenhang. Aber da sind noch einige Dinge, die wir noch nicht besprochen haben. Und ich habe gedacht, wir könnten das vielleicht tun und zusammen mit einem Aufruf an die Protestanten. Wir leben in einer ganz besonderen Zeit. Und die ganze Welt scheint zu wissen, dass etwas dramatisch passieren wird, irgendwann mal. Ich glaube, da ist kein Mensch, der sich die Medien anschaut, der nicht merkt in seinem Knochen, dass nicht alles in Ordnung ist mit dieser Welt und dass irgendwann ein großes Ereignis stattfinden wird. Und so haben wir die verschiedenen Glaubensgemeinschaften, die auch ständig reden über diese Dinge. Und wir haben ja auch über diese Dinge geredet, aber wir haben versucht, es in einem biblischen Kontext, in einem prophetischen Kontext zu verstehen. Hier haben wir eine Webseite, wo es geht um Endzeitprophezeiung, Angst vor Katastrophe 2017. Jungfrau Maria weint und in diesem Zitat steht geschrieben, ein weinendes Bild gilt allgemein als Zeichen für ein kommendes Ereignis beziehungsweise Warnung davor. Und so haben wir diesen Gedanken, dass etwas Großartiges ist am Kommen. Und ich glaube auch, etwas Großartiges ist am Kommen. Aber was wird es sein? Ist es irgendetwas, was mich nicht beeinflusst, was außerhalb mir steht? Oder möchte Gott zu meinem Herzen reden und sagen, ich möchte, dass du eine Entscheidung machst hier in deinem Herzen, entweder für dies oder für das. Vorneweg, ihr wisst ja, dass ich bin siebenten Tags Adventist. Jetzt würden die meisten sagen, wie meine eigene Familie, die war, oh meine Güte, jetzt sitzt er bei den Sekten. Naja, wieso sitze ich bei den Sekten? Meine Mutter war Protestant, sie war Lutheranerin, mein Vater war Katholik. Also hatte ich die volle Palette zu Hause, um zwischen diesen beiden zu wählen. Und ich wurde katholisch natürlich erzogen. Und wenn ich irgendetwas hätte wählen müssen, außer dem Katholizismus, ohne Wissen, dann wäre es natürlich lutheranisch-protestant gewesen. Und als ich die Bibel entdeckte und auch entdeckte, was Martin Luther lehrte und was die Bibel sagte in den Prophezeiungen über den Antichristen und Daniel 7 und alle diese Dinge, die wir besprochen hatten, da war ich überzeugt, dass die Bibel der Maßstab sein muss. Natürlich war ich dann auch überzeugt, dass Martin Luther, wenn der heute gelebt wäre, ich glaube, ich wäre mit ihm auf die Barrikaden gegangen. Ich denke, wir hätten Seite an Seite gekämpft. Wenn ich könnte, würde ich sagen, ich wäre ein Luther-Fan gewesen. Bin es auch immer noch. Also zu den Lutheranern möchte ich gerne sagen, wenn ihr denkt, dass ich als siebenten Tags Adventist eine nicht-protestantische, sektarische Verbindung da habe, dann möchte ich zu meinen Lutheranern sagen, ich bin im Mark und Knochen ein Lutheraner. Aber vielleicht noch ein bisschen mehr als ein Lutheraner. Zu den Methodisten würde ich gerne sagen, ihr habt so ein Verständnis von wie das Gesetz und die Werke zusammenhängen mit dem Gesetz und mit dem Glauben aus der Rechtfertigung, dass wenn ich auf die Barrikaden gehen könnte, würde ich gerne mit euch auf die Barrikaden gehen. Ich würde mich an die Seite der Methodisten stellen. Ich bin Methodist in Mark und Knochen. Aber vielleicht möchte ich ein bisschen mehr als nur Methodist sein. Und wenn es zu den Baptisten kommt, was für eine wunderbare Erkenntnis. Und einmal in der Vergangenheit habt ihr sogar den Sabbat erkannt. Und dann gab es die Siebenten-Tags-Baptisten. Und sie hatten die Großtaufe entdeckt. Und sie hatten diese fantastischen Wahrheiten gehabt. Und sie waren protestantisch ausgerichtet. Wenn ich mit euch auf die Barrikaden gehen könnte, ich würde gerne mich als Baptist bezeichnen. Also ich bin Siebentags-Adventist. Ich schreibe das mal auf, dass Menschen sehen, was ich glaube. Die meisten heutigen Christen betrachten uns als Sekte. Denn wir haben so ein paar komische Lehren. Und das sind Lehren, die die meisten Protestanten vielleicht nicht so sehen. Und darum sind wir komisch. Der Sabbat natürlich Nummer eins. Aber da sind auch ein paar andere Lehren, die anders sind. Wir gelten als gesetzlich, weil wir für das Gesetz einschließlich des Siebentags-Sabbats eintreten. Aber ich habe ja versucht, in einem Vortrag zu erklären, dass man den Sabbat gar nicht gesetzlich halten kann. Das ist total ausgeschlossen. Und diejenigen, die ihn gesetzlich halten wollten, Jesus hat sie verurteilt, denn er hat ihnen das Herz des Sabbats gezeigt mit allen seinen Sabbatswundern. Und der Sabbat steht für Rechtfertigung durch den Glauben allein, denn ich habe nichts beigetragen zur Schöpfung und ich kann auch nichts beitragen zu meiner Wiederherstellung. Also steht er für Rechtfertigung aus dem Glauben, kann also nicht gesetzlich sein. Also bitte ich, nicht gleich alles auszuschalten, sondern nur ein bisschen zuzuhören. Wie ihr ja wisst, dieses Jahr ist das Jubeljahr für die Erinnerung an die protestantische, den Anfang. Und die verschiedenen Glaubensgemeinschaften wollen sich dem Papsttum nähern. Und es ist interessant, dass die Schweizer evangelisch-reformierte Kirche zum Beispiel will den Reformationskonflikt offiziell in Wildhaus, dem Geburtsort Zwinglis, zu Pfingsten 2018 begraben. Also es scheint, da ist ein protestantisches Begräbnis und das macht mir Sorgen. Hier ist der Kirchenbote und sie haben da einen interessanten Artikel, die Protestanten der Schweiz. Wer weiß, was Wahrheit ist? Und ich habe diesen Artikel gelesen, ich werde ihn nicht hier studieren, aber da wird philosophiert von was dieser sagt und was der sagt und was Konfuzius gesagt hat und jener und so weiter. Und ich wundere mich, warum Protestanten, wenn ihr sola scriptura seid, wieso fragt ihr nicht mal, was sagt die Bibel, was ist Wahrheit? Ist das nicht eine logische Frage? Wieso, was der sagt oder jener sagt, das ist doch, da kann irgendeine Philosophie gebraucht werden. Die Bibel ist ganz eindeutig. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also er ist Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Dein Gesetz ist Wahrheit. Alle deine Gebote sind Wahrheit. Also wenn ich wissen möchte, was ist Wahrheit? Diejenigen, die den Glauben an Jesus Christus und seine Erlösung haben, die sein Wort als Wahrheit annehmen und die ihm in seinen Geboten gehorsam sind. So einfach ist das, gar nichts Kompliziertes. Nichts hat sich noch je geändert. Hier ist der kleine Abschnitt. Wir feiern 500 Jahre Reformation. Wir brauchen es nicht alles lesen, nur der erste Satz. Geplant ist, dass in Wildhaus, dem Geburtsort von Zwingli, an Pfingsten 2018 ein Schlusspunkt gesetzt wird. Ein Schlusspunkt. Und wir hatten ja gesehen, dass der Papst den Lutheranern, die Lutheraner gefragt hat, komm, wir vergessen die Lehren. Denn die Lehren, die machen nur Probleme. Komm, wir sorgen für die Armen. Wir haben so viele Wirtschaftsprobleme. Komm, wir kümmern uns darum. Komm, wir ändern unser Anliegen nach Sozialtheologie. Das sind genug Probleme, um die wir uns kümmern können. Aber eine Kirche, muss die nicht das Evangelium predigen? Ist das nicht der Auftrag? Ist der Auftrag Jesu nicht, geh in die ganze Welt und predige was? Das Evangelium. Das Evangelium hat zu tun mit der guten Nachricht der Erlösung in Jesus Christus. Und soll ich das jetzt beiseite legen und mich in die Sozialpolitik einmischen? Ist das nicht der Auftrag des Staates und jedes Einzelnen und auch der Kirche, um mitzuhelfen, mit Sozialproblemen und den Armen zu helfen? Kein Problem damit. Aber wenn das Evangelium ersetzt, dann ist es die Katastrophe. Denn wie sollen Menschen zu Christus geführt werden? Also wenn die Lehre das Problem ist, naja, und wir müssen das beiseite legen, dann legen wir das Evangelium beiseite. Und wenn da die beiden Kirchengemeinschaften zwei verschiedene Evangelien haben, dann sind sie doch Konkurrenzen. Das ist doch eine Konkurrenz, ja oder nein? Ist doch logisch. Also müssen wir die Lehre beiseite legen, denn sonst konkurrieren wir und wir wollen ja gemeinsam sein. Das geht nicht. Entweder das eine oder das andere. Entweder ich predige die Wahrheit oder ich werde ein Sozialorgan, ein Seitenarm des Staates. 1. Timotheus 4, Vers 16 sagt, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Römer 16, Vers 17. Ich ermahne euch, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt. Und meidet sie. Der Papst sagt, gib die Lehre auf. Die Bibel sagt, pass auf, wenn jemand das sagt. Titus sagt in 2,1, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnung und das Lehren. Zu wem soll ich gehorchen? Das ist doch eine Krise. Und wenn die meisten Protestanten glauben, dass das eine gute Sache ist, um die Lehre beiseite aufgunsten der Einigkeit zu legen, dann, naja, dann haben wir ein Problem. Seht euch vor, sagt der 2. Johannes 1, 8 bis 11, seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nimmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Wow. Wenn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Also die Lehre bringt eine Scheidung. Das ist, was die Bibel sagt. Und wenn ich bei der Bibel bleibe und jemand sagt, ich kann nicht diese Lehre, die die Bibel verkündigt, vertreten, ich muss eine andere Lehre bringen oder die Lehre sogar ganz beseitigen, dann muss ich leider sagen, ich kann mit dir, was dieses Ding betrifft, nicht auf gleicher Linie sein. Es ist unmöglich. Papst Franziskus drängt in Schweden auf katholisch-lutherische Versöhnung. Und sie haben es ja unterschrieben, das gemeinsame Dokument in New York. Katholiken und Lutheraner, Unterzeichnung, Erklärung über den gemeinsamen Weg. So heißt das Dokument. Jetzt letztes Mal haben wir ein anderes Dokument beschrieben. Aber was ist das jetzt hier mit diesem Dokument? Ruf zur Einheit am Reformationsjubiläum. Eine Erklärung der Erzbischöfe von Canterbury und York stellt fest, die Spaltung habe die Einheit der Kirche bleibend Schaden zugefügt. Also nicht nur die Lutheraner, sondern jetzt auch die Kirche von England. Und das ist ja ein Bericht von BBC News. Also Vermächtnis des Misstrauens und der Konkurrenz hinterlassen habe. Weiter heißt es, dieser Reue müssen Taten folgen, indem man auf andere Kirchen zugeht und die Beziehung mit ihnen stärkt. Und dann ein Aufruf an alle Christen. Die heutige Erklärung ist ein Aufruf an alle Christen, gleich welcher Denomination, die Teilung zu bereuen und sich unter dem christlichen Evangelium zu vereinigen. Das ist eine tolle Sache. Ich habe kein Problem, wenn man sich unter dem christlichen Evangelium vereint. Aber wenn da zwei verschiedene Evangelien sind, welche soll ich denn dann wählen? Die biblische natürlich. Und das geht ja nicht. Da haben wir ja ein mega Problem. Also Aufruf an die Protestanten. Wenn ihr behauptet habt in eurer Vergangenheit, sola scriptura, dann bleibt dabei. Wenn ihr behauptet habt, sola Christus, dann bleibt dabei. Wenn ihr behauptet habt, sola fide, dann bleibt dabei. Durch Glaube und Glaube allein. Ruft zur Einheit am Reformationsjubiläum. Noch einen Satz wollen wir da lesen. In einer gemeinsamen Erklärung nach dem Gottesdienst im Oktober sagten die zwei Führer, sie würden unbeirrt weiter die Einheit zwischen den zwei Kirchen suchen. Es ist ja tragisch, dass diese englische Gemeinschaft, die so gekämpft hat für den Protestantismus, dass sie durch Gebet sogar Gottes Hilfe bekamen und die Armada von Spanien vernichtet wurde durch die Stürme und die Wellen, eher als durch die paar Schiffchen, die die Engländer hatten. Und dadurch ging die Bibel in die ganze Welt. Und sie waren Protestant und sie haben all die Götzen und all die Dinge aus den Gemeinden rausgeschmissen und die Kirchen waren sauber. Und dann kam die Oxford-Bewegung und dann kam Cardinal Newman, der Protestant war und nachher übergetreten ist zur katholischen Kirche und da Kardinal wurde und dann Heiliger wurde und dann wurden seine Knochen zusammen als Benedikt der 16. in England war, ausgegraben, die Händchen wurden zerlegt und geschickt zu den verschiedenen Kirchengemeinschaften, dass man die anbeten kann, die Knöchlein. Wo kommt denn dieser Unsinn her? Und dann kamen die Bilder wieder in die Gemeinde rein, der Altar wurde wieder reingetragen, die Messe wurde wieder gelesen, so wie sie früher war, und von der Kirche war nichts mehr übrig, was protestantisch war. Sie war katholisch und nur im Namen war sie Protestant. Und so galt sie als Brücke zwischen dem Protestantismus im Allgemeinen und der katholischen Kirche. Und jetzt so ein Aufruf. Evangelisch-Lutheraner billigen mit großer Mehrheit die Erklärung zur Einheit mit Katholiken. Christian News hat die gleiche Nachricht gebracht. Die Erklärung auf dem Weg, also das ist das Dokument, wurde auf der Kirchenversammlung im Ernest M. Memorial Kongresszentrum in New Orleans mit 931 zu 9 Stimmen bestätigt. Oh, kriege ich ja Bauchweh. 931 zu 9. Also nur 9 Menschen. In diesem Gremium haben gesagt, nein, nur 9. Die Erklärung möchte unsere Einheit sichtbarer machen. Bischof Elisabeth Eaton, liebe Schwestern und Brüder, ich finde das immer so interessant, wenn sie schon so anfangen. Ich bin ja so ein unartiger Kerl, der immer solche Sachen rauskratzen will. Der Satan ist ein Meister in dem Umgekehrten. Er will ja alles umkehren, ist es nicht so? Wenn Gott eine Hierarchie darstellt, dann stellt er sie auf den Kopf. Wenn die Erde dem Menschen untertan sein, dann muss es in der Gaia-Hypothese der Mensch der Erde untertan sein. Aber es ist okay, ich habe kein Problem mit liebe Schwestern und Brüder. In der Vergangenheit war es immer liebe Brüder und Schwestern und es ist ja gut, wenn die Frau jetzt mal dran ist an erster Stelle. Liebe Schwester und Brüder, lasst uns innehalten in diesem historischen Moment würdigen, sagte Ethan. Auch wenn wir noch nicht am Ziel sind, können wir doch sagen, dass wir in der Tat auf dem Weg zur Einheit sind. Nach 500 Jahren Teilung und 50 Jahren Dialog, also haben wir wieder diese beiden Jubiläums da drin, muss dieser Schritt im Kontext anderer wichtiger Übereinstimmungen verstanden werden, besonders die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre von 1999. Na, über die will ich nicht mehr reden, denn wir haben ja einen ganzen Vortrag darüber gehalten. Jetzt von diesen neuen, die nicht übereinstimmen. Was sagen die denn? Und dann bringt dieses Christian News Network die Aussagen von diesen Protestanten, die sich gegen diese gewaltige Mehrheit wagen, um dagegen zu stehen. Und einer von denen ist Mike Gendron, ein ehemaliger Katholik. Und er möchte gerne die Lutheraner hier belehren und sie erinnern. Und er sagt, ihr Streben nach Einheit mit der katholischen Religion führt dazu, dass sie den biblischen Glauben der Reformatoren verlassen, sagte er. Sie müssen wissen, dass es zwischen Katholiken und Kirchen, die Gottes Evangelium hochhalten, niemals biblische Einheit geben kann. Er führt noch weitere und wesentliche und grundlegende Unterschiede zwischen Evangelischen und Katholiken auf. Die Bibel lehrt Rechtfertigung aus Glauben, sagte er. Der Katholizismus belegt jedem mit Anathema, der glaubt, Rechtfertigung sei aus dem Glauben, erklärte Gendron. Die Bibel lehrt, dass unsere Wiedergeburt das souveräne Werk des Heiligen Geistes ist. Der Katholizismus lehrt Regeneration durch Wassertaufe. Die Bibel lehrt, wir werden durch das Blut von Jesu Christi gereinigt. Der Katholizismus lehrt Reinigung durch Fegefeuer, fuhr er fort. Die Bibel lehrt, dass Jesus der einzigste Mittler zwischen Gott und Mensch ist. Der Katholizismus bietet viele Mittler, einschließlich Maria und die Priester. Also sagte Gendron, Einheit nur um der Einheit willen sei gegen die Heilige Schrift. Also nicht alle Protestanten jubeln, aber es scheint tragisch zu sein, dass es eine Minderheit ist, eine kleine Minderheit, die sich dagegen auflehnt. Hier ist ein Interview mit Bischof Schneider, denn es behaupten so viele Menschen, dass die katholische Kirche hat sich doch geändert, wir sind doch nicht mehr bei der Kirche im Mittelalter. Und was soll das, was da bei Trient passiert ist, das ist doch nicht wichtig für unsere Zeit, denn die Kirche hat sich geändert. So höre ich ständig meine protestantischen Geschwister, wie sie reden. Und ich möchte ihnen doch sagen, bitte, pass doch ein bisschen auf, Rom kann sich nicht ändern. Denn sie ist unfehlbar. Und wenn sie sich ändert, dann gibt sie den Maßstab ihrer Existenz auf. Und er hat ein interessantes Interview gehabt mit einer Gruppe. Und die Frage da, wir können ja zurückkehren zu diesem hier, war, was machen wir mit den Irrlehren von Martin Luther? Das war die Frage, es ist in Englisch. Und Bischof Schneider ist natürlich ein Deutscher. Es wäre ja schön, wenn ich es in Deutsch hätte. Habe es aber nicht. Aber er spricht so ein schön deutsches Englisch. Also werdet ihr es ja wohl verstehen.
Very shortly. On an airplane, the Pope recently said that Martin Luther did not err on the issue of justification. What is your response to the Lutheran heresy combination of justification and the upcoming ecumenical events, and how traditional Catholics respond to the reports that are coming out.
We have already had an infallible response to the errors of Martin Luther, the Council of Trent. Of the Council of Trent about the errors of Luther has been an infallible ex cathedra and the comments of the Pope in the plenary are not ex cathedra.
Okay, also er wird gefragt, was sagen Sie zu dem Ketzer Martin Luther? Er ist natürlich in einem katholischen Gremium. Was sagen Sie zu dem Ketzer Martin Luther und seiner Fehllehren? Wie stehen wir dazu? Denn der Papst hat gerade vor kurzem auf einem Flugzeuginterview gesagt, dass Martin Luther war gar nicht so verkehrt, wenn es kommt zur Rechtfertigungslehre. Und dann sagt er, ja, wir haben ja schon eine Antwort. Und da lesen wir, wir haben bereits eine unfehlbare Antwort auf Martin Luthers Irrtümer. Das Konzil zu Trient. Ich sage noch einmal, die Lehren des Konzils von Trient über Luthers Irrtümer sind unfehlbar. Sie sind ex cathedra. Und die Kommentare des Papstes im Flugzeug sind nicht ex cathedra. Das wissen wir ja, dass der Papst noch nie behauptet hat, dass er in seinen allgemeinen Aussagen unfehlbar ist. Er kann sagen, was er will. Und die Jesuiten haben sogar eine Aussage, die sagt, man darf sogar lügen, wenn das Werk der Kirche dadurch gefördert wird. Aber wenn er auf seinem Bischofsstuhl ex cathedra redet, dann ist er unfehlbar. Und hier haben wir es ganz eindeutig, die Kirche steht zu Trient. Martin Luthers Theologie, und wir haben es ja besprochen, dieser eine und feste Fels, den wir die Lehre von der Rechtfertigung nennen, betonte Luther, ist der Hauptartikel der ganzen christlichen Lehre und umfasst das Verständnis aller Frömmigkeit. Also wenn wir diesen Artikel verlieren, dann haben wir alles verloren. Was hat die katholische Kirche gerade eben durch ihren Bischof gesagt über diese Lehre? Dass sie falsch ist. Dass sie falsch ist, dass sie ein Irrtum ist und dass das unfehlbar feststeht. Es ist nicht möglich, die beiden Theologien miteinander gleichzustellen. Das ist eines von den Adventistenschriften, Glaube und Werke, und da sagt die Autorin, erklärt deutlich und eindeutig, dass es nicht möglich ist, bezüglich unserer Stellung vor Gott oder seiner Gabe der Erlösung, irgendwas durch menschliches Verdienst zu erreichen. Wenn jemand das Geschenk der Erlösung durch Glaube und Werke erkaufen könnte, wäre der Schöpfer dem Geschöpf etwas schuldig. Hier besteht die Gefahr, dass Irrtum als Wahrheit akzeptiert wird. Also, ich bin Siebentags-Adventist. Bei wem stehe ich? Beim Papst oder beim Luther? Beim Luther, denn ich glaube das mit meinem ganzen Herzen. Also bin ich super Lutheraner. Rechtfertigung allein aus Glauben, Raum Martin Luther und Römer 1,17. Das ist ein interessanter Artikel. Das ist nämlich ein Auszug von Sproul, der einen Vortrag hielt, Lutheraner, über dieses Ereignis. Und ich möchte zeigen, was er hier lehrt. Fantastisch. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben lernen. Es ging dabei auch um eine sprachliche Besonderheit, dass zu dieser Zeit der Kirchengeschichte, als Martin Luther lebte, gebräuchliche lateinische Wort für Rechtfertigung war, justificare. Es kam aus dem römischen Rechtwesen und bestand aus den Wörtern justus, justus, gerecht, und facere, machen. Entsprechend verstanden die lateinischen Kirchenväter unter Rechtfertigung den Vorgang, dass Gott ungerechte Leute durch die Sakramente der Kirche und anderes zu gerecht macht. Aber Luther las jetzt nicht das lateinische, sondern das griechische Wort, dikaios, aus dem Neuen Testament, was nicht gerecht machen bedeutet, sondern als gerecht betrachten, einordnen, erklären. Und das war der Augenblick des Erwachens für Luther. Er sagte, dann spricht Paulus hier nicht von der Gerechtigkeit, die durch Gott selbst gerecht ist, sondern die Gerechtigkeit, die Gott durch seine Gnade umsonst an Menschen gibt, die keine eigene Gerechtigkeit besitzen. Und so sagte Luther, was heißt das, die Gerechtigkeit, die mich erlöst, ist gar nicht meine eigene? Er nannte sie Justitia alienum, das heißt fremde Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die eigentlich jemand anders gehört. Es ist eine Gerechtigkeit extra nos, außerhalb von uns, nämlich die Gerechtigkeit Christi. Und Luther sagte, als ich das entdeckt hatte, wurde ich vom Heiligen Geist wiedergeboren. Die Tore zum Paradies öffneten sich und ich schritt hindurch. Er brauchte nicht länger sich peitschen. Er brauchte sich nicht geißeln. Er brauchte nicht bei den Treppen hochkriechen. Er brauchte nichts tun, außer durch Glauben dieses Geschenk anzunehmen. Das heißt natürlich nicht, dass wir dann ungehorsam sind, denn dann haben wir natürlich den anderen Vortrag auch dazu gehabt. Aber das ist protestantische Lehre. US-Lutheraner ratifizieren katholisches interreligiöses Dokument. Hier ist Amerika, das ist die Jesuitenzeitschrift. Und sie sind begeistert, dass die Protestanten hier unterschrieben haben. Und dann zitieren sie, was diese Bischöfin gesagt hat, in diesem Artikel, in ihrem Jesuitenheft. Und der Bischof Madden, der ist auch begeistert und sagt, er sei Lutheranern begegnet, die bei den Treffen eine echte Sehnsucht nach Einheit, nach Zusammenkunft hatten, zum Ausdruck brachten. Und dass obwohl noch Hürden blieben, die Unterzeichnung des Dokumentes ein Zeichen dafür ist, wie sehr wir uns alle den Tag herbei erwünschen, an dem wir zusammen die Eucharistie empfangen können. Die Erklärung auf dem Weg, so heißt dieses Dokument, wurde letztes Jahr vorgestellt und ist eine Zusammenstellung von 50 Jahren interkonfessionellem Dialog zwischen den beiden Kirchen. Alle sind begeistert. Nur 9 haben gesagt, nein. Das ist ziemlich überwältigend, ne? Wenn man da steht. Ich war auch schon mal in so einer Versammlung, wo jede Hand hochging, außer meine. Und all die Köpfe gehen, da fühlt man sich irgendwie bedrängt. Ja, was macht man denn da? Es war interessant, es war eine Staatssitzung, wo ein Gesetz besprochen wurde und eine Organisation gegründet wurde, wo alle Kirchen zusammenkommen wollten in einer Einheit, um mehr Macht mit dem Staat zu haben. Und da wurde die Frage gefragt, wenn wir jetzt alle da zusammen sind, dann haben wir eine Stimme und dann können wir dem Staat vorschreiben, was geschehen soll oder nicht. Wer stimmt damit überein? Jede Hand ging hoch, außer meine. Das war schrecklich. Und dann haben sie mich direkt gefragt, und wieso geht deine Hand nicht auch hoch? Und dann habe ich sie gefragt, wenn ihr jetzt solche Macht hättet und ihr würdet sagen, lieber Staat, wir suchen ein Sonntagsgesetz und ich halte den Sabbat, würdet ihr dann mein Anliegen auch bei dem Staat unterstützen? Oh, da war was los, das war interessant. Naja, das ist was anderes. Vorwort. Das Dokument Erklärung auf dem Weg, Kirche, Klerus und Eucharistie ist eine Erklärung über den von Lutheranern und Katholiken erreichten Konsens zur Frage von Kirche. Wir haben schon so ein Dokument durchstudiert. Also ich gehe jetzt über andere Aspekte reden in diesem Dokument. Und dann möchte ich Bezug nehmen auf den Unterschieden zwischen meiner Konfession und dem allgemeinen Protestantismus. Dieses Dokument wurde so abgebildet hier, recht interessant, wo sie quasi Jesus zeigen auf dem Weg nach Emmaus mit den beiden Jüngern. Aber hier wird es gebraucht nach dem Bilde, dass die beiden der Katholizismus und der Protestantismus sind und dass sie auf dem Wege zur Einheit sind. Declaration on the way. Es kommt eine Zusammenkunft. Sie ist am Kommen. Einführung. Ich denke daher, dass das eine Ziel aller, die dem Herrn wirklich und wahrhaftig dienen, sein sollte, die Kirchen wieder zu vereinen, die sich von Zeit zu Zeit auf unterschiedlicher Weise voneinander getrennt hatten. Warum nur? Und dann sagen sie, ja, weil das ist jetzt eine gute Zeit. 500 Jahre, das ist genug Spaltung, jetzt kommen wir wieder zusammen. Übereinstimmung über Kirche. So erkennen Lutheraner und Katholiken in ihren beiden kirchlichen Gemeinschaften das Merkmal der Apostolizität. Basierend auf dem ständigen Kontinuität im apostolischen Glauben lehren und praktizieren. Habt ihr mitbekommen, was da steht? Katholiken und Lutheraner stimmen überein, dass die Kirche auf Erden nicht abfallen kann. Da steht im Englischen, dass sie indefectible ist. Das ist ja interessant. In der Wahrheit bleiben und ihre Mission für die Menschheit und das Evangeliums Willen erfüllen wird. Also erstens sagen sie, wir stimmen überein, dass wir über diese apostolische Herkunft und dass das durchgezogen werden kann bis zur heutigen Zeit. Mit anderen Worten, dass die Führer die Nachkommen der Apostel sind. Das ist ja, was der Papst behauptet. Dass er der Nachkommen Petrus ist. Also dieses Apostolizität, sagen sie, wir erkennen gemeinsam. Und dass die Kirche nicht abfallen kann, dass sie indefectible ist. Jetzt, was heißt das? Kommen wir fragen, das Wörterbuch, helfen wir uns da ein bisschen. Definition von diesem Wort, ohne Versagen, ohne Niedergang, bleibend, ohne Fehl. Mit anderen Worten, dass sie unfehlbar ist. Apostelgeschichte 20, Vers 3 aber sagt, und es erschien ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, sich auf jeden von ihnen setzten. Lasst euch von niemanden, 1. 2. Thessaloniker 2,3, also der Heilige Geist wurde ausgegossen, sie waren einer Meinung, lasst euch von niemanden in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Also die Bibel hat gewarnt, dass da ein Abfall kommen würde und dass man davor, aufpassen muss. Also eine Einheit kann zerstört werden durch einen Abfall. Aber jetzt behauptet die Kirche, da kann kein Abfall kommen. Luthers Scheinargument päpstliche Unfehlbarkeit und persönliche Sündlosigkeit. Hier redet die katholische Kirche über Martin Luther, der gesagt hat, als ich in Rom war, habe ich gesehen, wie die Päpste und die Prälaten gelebt haben und das war die reine Katastrophe. Und dann sagen sie, dieser Mensch ist unfehlbar und sitzt auf seinem Thron und kann keinen Fehler machen. Und dann fragt dieses katholische Blatt, hat er denn nicht verstanden, dass nur wenn der Papst auf seinem Stuhl sitzt und ex cathedra redet, dass er da unfehlbar ist und dass das nichts mit seinem allgemeinen Lebensstil zu tun hat? Aber ist es nicht merkwürdig, dass Gott so wirkt durch Menschen, ungeachtet, was die Früchte sind? Die heuchlerischen Baptisten, zitieren sie Martin Luther, die nur zu gut wissen, dass ihr falscher Anspruch der Vorherrschaft des Papstes nicht bestehen kann, wenn er nicht als Person Heiligkeit beweist, fügen diesem Irrtum einen größeren hinzu. Sie bemühen sich, ihm den Ruf persönlicher Güte zu erschaffen, indem sie sagen, er könne nicht irren, da der Heilige Geist ihn niemals verlasse und Christus immer mit und in ihm sei. Da sagen sie, das ist nicht wahr, das hat die katholische Kirche nie gelehrt. Nur wenn der Papst ex cathedra redet, ist er unfehlbar. Dann konnte der Papst ja am Flugzeug sagen, ja, Martin Luther, komm, ich gebe ihm einen Kuss. Wir sind einig. Aber wenn er auf seinem Stuhl sitzt, dann sagt er was ganz anderes. Also das ist schon eine interessante Lehre. Und wie können sie sagen, dass die Kirche sich nie irrt, wenn Martin Luther sagt, sie hat sich geirrt? In der gemeinsamen Erklärung des US-Dialogs Runde 6 lehrte die von Autorität und Unfehlbarkeit in der Kirche, heißt es, lutherische und katholische Traditionen haben die gemeinsame christliche Hoffnung, dass die von Christus gegründete und von seinem Geist geleitete Kirche immer in der Wahrheit bleiben und ihre Mission für die Menschheit und des Evangeliums willen erfüllen wird. Also haben sie sich geeinigt, die Kirche ist unfehlbar. Sehen Sie ein Problem damit? Ich sehe ein Megaproblem damit. Übereinstimmung in der Ordination Geistlicher. Lutheraner und Katholiken stimmen überein, dass der ordinierte geistliche Dienst zu den wesentlichen Bestandteilen gehört, die den apostolischen Charakter der Kirche ausmachen und dass er durch die Kraft des Heiligen Geistes auch zur fortdauernden apostolischen Treue der Kirche beiträgt. Also wo kommt diese Macht der Ordination her nach diesem Dokument? Von der apostolischen Macht. Kann also nur übertragen werden in diesem Machtsystem. Es kommt also vom Papst runter auf die anderen. Dadurch bekommen die Bischöfe ihre Macht, dadurch bekommen die Priester ihre Macht. Darum kann der Papst bestimmen, Bischöfe, ihr dürft diese Sünde vergeben, Priester, ihr dürft nicht diese Sünde vergeben. Aber heute haben wir ein Jubeljahr, also Priester, ihr dürft jetzt auch die Sünde vergeben, die nur der Bischof vorher vergeben durfte. Und dann kriegt man solche irrsinnigen Lehren, und dann behaupten sie, dass sie zufrieden sind damit? Göttlicher Ursprung des geistlichen Dienstes, Lutheraner und Katholiken bekräftigen gemeinsam, dass der ordinierte geistliche Dienst göttlichen Ursprungs und für die Existenz der Kirche notwendig ist. Geistlicher Dienst ist nicht einfach eine Delegierung von unten, sondern von Jesus Christus eingesetzt. Also hier haben wir dieses Machtsystem. Also Christus kann nicht einen berufen, um einfach nur anfangen zu predigen. Also, wie stehe ich dann? Weil ich habe keine Begnadigung vom Papst bekommen, um zu predigen. Dann habe ich also nicht das Recht zu predigen, oder wie steht das? Ich habe eine andere Berufung, Autorität der Geistlichkeit. Katholiken und Lutheraner stimmen auch überein, dass das geistliche Amt sowohl gegenüber als auch in der Gemeinschaft besteht und daher berufen ist, Autorität über die Gemeinschaft auszuüben. Wir sind im Mittelalter. Die Kirche wird mir sagen, was ich zu tun habe und was ich zu glauben habe. Wir sind wieder im Mittelalter mit diesem Dokument. Ich dachte, der Heilige Geist kann durch jeden Menschen wirken mit dem Wort Gottes. Tindal hat gesagt zum Papst, ich warte, dass der hinterm Flug steht, mehr weiß von dem Erlösungsplan als du, lieber Papst, weil er das Wort Gottes jetzt in der Hand hat. Aber hier haben wir wieder das Umgekehrte. Eucharistische Gegenwart, darüber brauche ich ja nicht viel reden, wir haben es ja in einem Vortrag schon gehabt, aber hier wird es wieder bestätigt. Die Kirche ist zudem der Tempel des Heiligen Geistes, des Heiligenden oder Heiligende, The church is a, as well, sagt das Englische, the temple of the Holy Spirit, the sanctifier. Jetzt im Englischen ist es doppelsinnig. Wer ist jetzt derjenige, der heiligt? Ist es der Heilige Geist oder ist es die Kirche? Im Englischen ist es so geschrieben, dass die Kirche derjenige sein kann oder diejenige sein kann, die heiligt. Ganz gefährliche Aussagen. Anerkennen Lutheraner und Katholiken heute gegenseitig auf grundgelegener Ebene die Gegenwart von Apostolität in unseren Traditionen. Also immer wieder wird das bestätigt, dass diese Apostolität gegenwärtig ist und dass sie beide damit übereinstimmen. Was hat Luther denn davon gedacht? Komm, wir fragen mal The Christianity Today. Das ist, war früher Billy Grahams Zeitschrift. Und wir lesen da, was die darüber berichten. Inzwischen bekam er die Anweisung, mit einem biblischen Doktorat Professor an der Universität Wittenberg zu werden. Also sie reden über Martin Luther. Bei Vorlesung über die Psalmen und dem Studium des Römerbriefes sah er allmählich einen Ausweg aus seinem Dilemma. Tag und Nacht, jetzt zitieren sie, dachte ich unablässig darüber nach, bis Gott sich meiner erbarmte. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als die Gerechtigkeit zu verstehen, durch die der Gerechte durch Gottes Geschenk lebt, nämlich aus dem Glauben. Da fühlte ich, dass ich ganz und gar neu geboren und durch die geöffneten Pforten in das Paradies selbst eingetreten war. Dieser neuen Einsicht folgten weitere. Kirche war für Luther nicht mehr die durch apostolische Sukzession definierte Institution, sondern die Gemeinschaft derer, die Glauben erhalten hatten. Erlösung kam nicht durch Sakramente an sich, sondern durch Glauben. Die Vorstellung, der Mensch habe noch etwas Gutes an sich, genug um Gott zu suchen, war nicht theologisch fundamentiert, sondern wurde nur von Narren gelehrt. Demut war nicht länger eine Tugend, um Gnade zu verdienen, sondern die nötige Antwort auf Gnade als Geschenk. Also Martin Luther hat ganz offensichtlich eingesehen, dass die Kirche nicht mehr durch apostolische Sukzession definiert werden konnte. Gab keine apostolische Sukzession. Wie sagt man das in Deutsch? Sukzession. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Also, die katholische Kirche und die lutheranische Kirche entschließen, dass es doch zusammen so geht und dass dieses System existiert. Und Martin Luther hat wegen diesem System gesagt, keine gemeinsame Sache mehr. Zwei unterschiedliche Berufungen. Eine durch das System der Apostel angeblich und das andere, weil Gott Menschen beruft, individuell. Eskatologische Dimension der Eucharistie. Jetzt wird es interessant, dieses Dokument. Katholiken und Lutheraner stimmen überein, dass die eucharistische Gemeinschaft als sakramentale Teilhabe, das haben wir schon in einem vorigen Vortrag besprochen, und dass es ein Unterpfand ist, dass unser Leben in Christus ewig ist. Also in dieser Hostie, in dem Prozess, dass wir die zu uns nehmen, darin liegt das Leben, die nun mit Christus in den Himmel sind. So, in Christus ewig ist, unsere Körper auferstehen wird und die jetzige Welt zur Verwandlung bestimmt ist, in der Hoffnung, dass wir uns mit den Heiligen aller Zeitalter vereinen, die nun mit Christus in den Himmel sind. Eucharistie und Kirche. Lutheraner und Katholiken stimmen überein, dass die gemeinsame Feier der Eucharistie ein wesentliches Zeichen der Einheit der Kirche ist und dass die Realität der Kirche als Gemeinschaft in der Eucharistiefeier verwirklicht und sakramental gefördert wird. Also darüber haben wir ja schon einen ganzen Vortrag gehalten, aber da kommt etwas dazu, was Interessantes. Und Lutheraner und Katholiken stimmen überein, dass im Sakrament des Abendmahls Jesus Christus persönlich gegenwärtig ist, Transsubstantiation, darüber haben wir auch schon geredet. Er ist wahrhaftig, substanziell, als Person anwesend. Also haben sie ihren alten Glauben wieder aufgegeben, was das betrifft. Aber es geht weiter. Zweiter Abschnitt. Das Sakrament ist Gottes Gabe der Versöhnung und der Erlösung. Es kommt zuerst und wird uns geschenkt. Also wie wird man erlöst? Durch ein Brötchen in den Mund zu stecken. Während das Opfer das Lobopfer der Kirche ist, unsere Antwort auf Gottes Gabe, die Antwort umfasst im weiteren Sinne alle guten Taten, die aus dem Glauben kommen. Ich kann nicht glauben, dass Lutheraner sowas unterschreiben als gemeinsames Dokument. Also totale Werksausrichtung. Luther trug zu dieser Einsicht bei, als er betonte, dass in der römisch-katholischen Kirche eine vielfältige christliche Substanz erkannt werden muss. Denn er sah dort die wahre Heilige Schrift, wahre Taufe, das wahre Sakrament, die wahren Schlüssel der Sündenvergebung, das wahre Amt der Verkündigung und den wahren Katechismus. Ich glaube, ich kriege die Motten. Hat Martin Luther das gesagt, ja oder nein? Hat er im Katholizismus alle diese Dinge erkannt? Hat er da erkannt, diese Substanz, die wahre Heilige Schrift im Katholizismus? Oder war ein Kampf da, welches Wort das Wort Gottes war? War es die Vulgata mit ihren 2000 Fehlern oder mehr und ihren anderen Büchern, die sie da mit einbezogen hat, wo wir die bösen Geister mit Fischgallen austreiben? Ist das Wort Gottes gewesen? Oder war es der überlieferte Text, den Martin Luther gebraucht hat, um uns die Bibel zu geben? Die wahre Taufe, das wahre Sakrament des Altars, also die Eucharistie, die wahren Schlüssel der Sündenvergebung durch das Priestertum, das wahre Amt der Verkündigung und den wahren Katechismus. Aber es im Glauben zu empfangen, bedeutet auch, die sakramentale Praxis der Taufe zu empfangen. Das Abendmahl, aber die Eucharistie, sowohl die Freisprechung von Sünde, was alles durch jene zugeteilt wird, die zum Dienst im Wort und Sakrament berufen sind. Also hat Martin Luther wirklich gesagt, dass alle diese guten Eigenschaften in der katholischen Kirche sind? Oder hat er gesagt, das ist Martin Luther in seinen Schriften, nichts anderes als das Reich Babylons und der Antichrist selbst. Denn wer ist der Mensch der Sünde und Sohn des Verderbens als der, der durch seine Lehren und Riten die Sünde und das Verderben von Seelen in der Kirche vermehrt? Während er in der Kirche sitzt, als sei er Gott. All diese Merkmale sind nun seit vielen Zeitaltern schon in der päpstlichen Tyrannei erfüllt. Das ist, was er gesagt hat. Er hat genau das Gegenteil gesagt, von was sie in ihrem Dokument sagen. Ich verstehe nicht, wie sie so ein Dokument zusammenstellen können und 900 Theologen aufstehen und sagen ja und nur 9 sagen nein. Es geht mir über den Kopf. History of the Reformation of the 16th Century, das berühmte Buch von Aubigné, das Geschichtsbuch. Luther bewies, ich zitiere es, durch die Offenbarung von Daniel und Johannes, durch die Briefe von Paulus, Petrus, Judas, dass der in der Bibel vorhergesagte Herrschaft des Antichristus das Papsttum war. Und alles Volk sagte Amen, ein heiliger Schrecken ergriff ihre Seelen. Es war der Antichristus, den sie auf dem päpstlichen Thron sitzen erblickten. Diese neuen Gedanken, der von den prophetischen Beschreibungen verstärkt wurde, mit denen Luther seine Zeitgenossen konfrontierte, fügte Rom einen schweren Schlag zu. Scheint mir, dieser schwere Schlag ist aufgehoben. Der ist vorbei. Und ihr wisst ja, hier in eurer schönen Stadt habt ihr dieses Rathaus, wo das verewigt ist, den Stein. Leonard Kern, der Künstler, hat das da wunderbar dargestellt, so wie die Protestanten die Bibel auslegten. Jetzt glauben die Lutheraner in der ganzen Welt wirklich nicht mehr, dass der Papst der Antichrist ist? Glauben sie es nicht mehr? Ja, die allgemeine lutheranische Kirche scheint es nicht mehr zu glauben, denn sie jubeln ja über die Gemeinschaft. Aber hier ist eine Webseite von der Redeemer Lutheran Church. Das ist ihre eigene Webseite. The Lutheran Church, Missouri Synod. Und sie haben auf dieser Webseite eine Auseinandersetzung oder eine Auslegung gegeben, von was die Kirche und die Welt je geglaubt hat, wer der Antichrist sei. Und die geben ein Bibelstudium hier, das ganz sonderlich ist. Und ich zitiere sie Wort für Wort hier von ihrem Blatt und dann habe ich ein paar Bilder von ihrer Webseite. Wir gehen ganz schnell durch. Bereits im 12. Jahrhundert hatten die andersgläubigen Waldenser, das ist ihre Webseite, das sind die Lutheraner, diese Gruppe Lutheraner, nicht die andere große Gruppe. Bereits im 12. Jahrhundert hatten die andersgläubigen Waldenser außerhalb der Kirche das kleine Horn und den Menschen der Sünde auf das römische Papsttum gedeutet. Doch selbst innerhalb der Kirche, unter den hochgelehrten und frommen Männern, wurde das Papsttum immer häufiger als Antichristus und Mensch der Sünde bezeichnet. Und wenn wir dann ihre Webseite betrachten, dann steht da oben vorreformationische Deutung. Und dann haben sie all diese wichtigen Personen, unter anderem John Wycliffe da und auch andere wie Wimbledon und so weiter. Und sie fragen Offenbarung 17, wer ist die Hure? Offenbarung 17, wer ist Babylon? Wer ist die Hure? Wer ist das Gräuel der Verwüstung? Wer ist das kleine Horn? Wer ist der Mensch der Sünde? Wer ist die Hure? Wer ist der Mensch der Sünde? Und so weiter. Und die Antwort, die Interpretation von all diesen Geistlichen ist Papsttum, 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 Papsttum. Also das war vor der Reformation. Purvey, Brut, Johann Hus, Johannes Hus, wir haben die alle diese Offenbarung 13, Offenbarung 17, kleines Horn und alle diese gedeutet. Papsttum, 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 Rom, 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 Papst, 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 Papst. Alle. Dann haben sie gefragt, gut, was von Martin Luther, was von Melanchthon, was von Osiander, was von Nikolaus von Amstorp, das sind all die lutheranischen Theologen gewesen. Wer war der Antichrist? Wer war das Gräuel der Verwüstung? Das kleine Horn, das Mensch der Sünde, Offenbarung 13, wer war das Tier? Papst, 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 Papst. So haben sie es gedeutet, die Lutheraner. Was von Johannes Funk, was von Solis, Nigrinus, alle diese Menschen, Papst, 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 Papst. Hallo, gibt es hier keinen? Was von Bullinger, Heinrich Bullinger? Tyndall, der die Bibel übersetzt hat. Joyce, Ridley. Was haben die gedeutet? Papst, 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 Papst. Was von Thomas Cranmer, Erzbischof von Canterbury, katholischer Erzbischof, der Protestant wurde, der dann auf den Scheiterhaufen gestellt wurde für seinen Glauben. Und weil sie ihn erst dazu gezwungen hatten, etwas zu unterschreiben, was er nicht unterschreiben wollte, hat er seine Hand ins Feuer gelegt und hat gesagt, möge diese Finger, die diesen Stift festgehalten, zuerst abbrennen. Was hat Thomas Cranmer gesagt? Er hat das Gleiche gesagt. Papst, 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 Bell, Jewell, John Knox, Napier, Brightham, alle sagen sie, es ist das Papsttum. Und dann kommen wir zur nachreformatorischen Deutung. James I. von England, der König, wer hat der gesagt, ist der Antichrist, das kleine Horn, das Tier von Offenbarung? Alles Papsttum. Durham, Papsttum. Packard, Cranmer, Medal, Papsttum. Alle diese Personen, Papsttum. Naja, wie viel sollen noch das deuten? Noch eine wichtige Persönlichkeit, Isaac Newton, Papsttum. Bengel, Thomas Newton, John Gill, John Wesley, Papsttum. Das ist eine ziemliche ausführliche Liste, würden Sie nicht meinen? Aber dann kommen sie und sie sagen, komm, wir deuten mal, warum wir das heute nicht mehr glauben. Nicht, weil sie es nicht mehr glauben, aber weil das allgemeine protestantische Wesen es nicht mehr glaubt. Dann schreiben sie auf ihrer Webpage die katholische Gegenreformation. Was ist aus dem Protest geworden, wenn so viele Ausleger der Reformation das Papsttum als Antichristus und Menschen der Sünde identifiziert haben? Warum glauben denn so viele evangelische Protestanten heute, dass der Mensch der Sünde und der Antichristus noch zukünftig sind? Und dann geben sie eine Beschreibung. Der Bruch der Reformation mit dem Papsttum. Der Mensch der Sünde war von den Reformatoren als das Papsttum enthüllt, erkannt und verkündigt worden. Und tausende Anhänger haben das akzeptiert. Die päpstliche Reaktion war eine Gegenreformation. Und dann beschreiben sie diese Gegenreformation, um von dem schwächenden Einfluss der protestantischen Reformation abzulenken, wurde ein zweigleisiger Gegenangriff gestartet. Etwa 1590 kam Ribera mit einem 500 Seiten Werk über die Offenbarung und dann danach kam ein anderer, der hieß Alcázar, und die haben zwei Gegensätze in die Welt gelegt. Präteristische Auslegung und futuristische Auslegung. Die präteristische Auslegung war einfach 1640 vom spanischen Jesuiten Alcázar in die Welt gelegt und da haben sie behauptet, dass der Antichrist war ein griechischer König mit dem Namen Antiochos Epiphanes IV. Okay, aber das war ein griechischer König. Aber die Bibel sagt, das kleine Horn kommt aus dem vierten Tier, das ist Rom, also kann das nicht wahr sein. Futuristische Auslegung, die kam von Ribera, Francisco Ribera und Kardinal Bellarmine, auch zwei Jesuiten. Die Offenbarung wird sich in der Zukunft erfüllen durch einen einzelnen Mann als Antichristus und Mensch der Sünde und den buchstäblichen Wiederaufbau des Jerusalemer Tempels. Und das glauben die meisten Evangelikalen heutzutage. Also sie glauben eine jesuitische Gegenlehre gegen das ganz eindeutige prophetische Wort, wo die Königreiche aufgezeigt werden und, naja, das Papsttum dann seine Erscheinung macht. Sie schreiben weiter, Robert Bellarmine, einer der bekanntesten Jesuitenkardinale, lehrte, der Antichristus würde ein Jude sein, der 3,5 Jahre in Jerusalem regiert, in dem die ganze Macht des Teufels wohnt. Die futuristische Interpretation von Ribera und Bellarmine hat nicht nur die mächtige reformatorische Deutung gegen das Papsttum aufgehebelt, sondern auch Raum für die ökumenische Einheit zwischen Protestanten und Katholiken geschaffen. Wenn das Papsttum nicht der Antichrist ist, gibt es keinen Grund für die Trennung der Reformation vom Papsttum. Als Adventist hätte ich keine bessere Bibelauslegung geben können. Sie haben es total fantastisch ergriffen. Also glaube ich genau, wie diese hier und wie Martin Luther auch geglaubt hat. Katholiken und Lutheraner stimmen überein, dass die Kirche auf Erden mit der Gemeinschaft der Heiligen in Herrlichkeit vereint ist. Jetzt wird es kompliziert. Denn jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo die Adventisten eine etwas andere Lehre haben als die allgemeinen protestantischen Kirchen. Und darum werden wir so schief angeguckt, ja, ihr seid ein bisschen sektarisch. Aber lesen wir in diesem Dokument, was sie gemeinsam entschlossen haben, nämlich die katholische Kirche und die Protestanten zusammen. Gut, die Kirche und Rechtfertigung versichern die Gemeinschaft mit Gott, die durch Jesus Christus im Heiligen Geist bereits geschenkt und verwirklicht ist, ist die Grundlage der christlichen Hoffnung über den Tod hinaus und der Gemeinschaft zwischen Christi Heiligen auf Erden und Christi Heiligen, die schon gestorben sind. Wir glauben an die grundlegende Unzerstörbarkeit des Lebens, das uns in Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes gegeben ist. Und lesen wir weiter unten. Die Gemeinschaft in Christus, in der der Mensch berufen wird, bleibt auch in Tod und Gericht erhalten. Die Gemeinschaft der Heiligen der Geheiligten, der Heiligen umfasst Lebende wie Tote, Gläubige. So gibt es eine Solidarität der weltweiten Kirche mit der triumphierenden Kirche. Diese Solidarität über die Schranke des Todes hinweg wird besonders in der Eucharistie sichtbar. Was haben Sie jetzt gerade gesagt? Dass wenn wir die Eucharistie feiern, wer feiert damit? Alle, die lebendig sind, die dabei sind? Und wer noch? Alle die Toten, die dabei sind, feiern auch mit. Okay? So, hier wird gemeinsam erklärt, wir stimmen überein, dass die Eucharistiefeier ist für die Lebendigen und die Toten. Es ist natürlich so, dass die katholische Kirche lehrt, dass man eine Messe lesen kann für die Toten. Man kann ja auch einen Ablass kaufen für den Opa und den Großopa, der schon lange tot ist. Und da ihn begünstigen an der anderen Seite. Aber meine Bibel lehrt, es ist für den Menschen gegeben, um einmal zu leben und danach ist das Gericht. Also hier haben wir eine Lehre, wo ein Totenkult mit einbezogen ist und die Lutheraner haben gesagt, okay, wir stimmen damit überein. Was ist denn das? Das ist Spiritismus. Kommen wir, fragen mal diese spiritistische Webseite, wie sie das sehen mit den Toten. Allen spiritistischen Praktiken liegen 6 Prinzipien zugrunde. 1, Existenz Gottes. Sie sind ja heute nicht mehr so wie früher, wo sie da irgendwo in einem dunklen Zimmer Hokuspokus getrieben haben, aber sie sind allgemein im Mainstream heutzutage. Also sagen sie, gut, Gott existiert. 2, Unsterblichkeit der Seele ist ein Grundsatz für den Spiritismus. Wir sind Geisteswesen, die alle einfach und unwissend geschaffen wurden, aber das Potenzial haben, sich nach und nach zu vervollkommnen. Aber wir werden also immer besser. Das ist so eine Karma-Lehre. Reinkarnation ist Teil davon, einfach und unwissend geschaffen, entscheidet der Geist und bestimmt durch seinen freien Willen sein eigenes Schicksal. Also das ist genau die gegengesetzte Lehre der Bibel. Und es gleicht sich dem Hinduismus und dem Katholizismus. Also hier haben wir eine, komm, wir nennen es eine babylonische Verwirrung, wo Spiritismus und Christentum und andere Glaubensgemeinschaften jetzt gemeinsame Sache machen können. Viele bewohnte Welten, die Himmelskörper im Universum, sind Wohnungen der Geister. Kommunikation mit Geistern. Geistern sind körperlose Menschen. Sie können mit unserer materiellen Welt durch Medien kommunizieren. Spiritistische Moral, basiert auf dem Evangelium von Jesus, ist die höchste Moral des Lebens. Also hier haben wir eine Vermischung des Heidentums und des Christentums. Und die Bibel verbietet das. Die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele ist eine katholische Lehre. Was sagt die Bibel dazu? Ezekiel 18, Vers 20, die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Und hier haben wir die Seele, nicht den Leib. Die Seele, die soll sterben. Die Seele ist nämlich das ganze Wesen. Wir werden gleich sehen. 1. Timotheus 1, 17, den König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und dann definiert er im 1. Timotheus 6, 14 bis 16, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der glückselige und alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat. Also wer ist unsterblich? Nur Gott. Nur Gott ist unsterblich. Der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Johannes 11, 11 bis 14, dies sprach er. Und danach sagte er zu seinen Jüngern, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er redet von natürlichem Schlaf. Daraufhin sagte er zu ihnen, Jesus, frei heraus: Lazarus ist gestorben. Also wenn Jesus redet von einem, der gestorben ist, dann ist er eingeschlafen. Eingeschlafen in Christus und er schläft. Hiob 14, Vers 12. So ist ein Mensch, wenn er sich niederlegt, er wird nicht wieder aufstehen, er wird nicht aufwachen, solange der Himmel bleibt, noch von seinem Schlaf erweckt werden. Also nach Bibel schlafen die Toten. Psalm 6, Vers 6. Denn im Tode gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Also die Toten denken an nichts und sie können auch nicht danken. Können sie also auch nicht teilnehmen an der Messe. Können nicht da sein. Psalm 115, Vers 17. Nicht die Toten loben den Herrn. Keiner, der herunterfährt in die Stille. Sie sind tot. Wenn sie in Christus sind, schlafen sie in Christus. Also dieses Bild habe ich fotografiert bei einem Friedhof und ich dachte, es war ganz süß. Rost in Frieden steht da. Und wo kommt dieser Gedanke denn eigentlich her? Er kommt aus Eden. Ihr werdet sein wie Gott. 1. Mose 3, 4 und 5, da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werdet eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Also ihr werdet keineswegs sterben. Ihr werdet erleuchtet werden, eure Augen werden aufgetan werden und ihr werdet selber unterscheiden können zwischen gut und böse. Wisst ihr, dass da nur eine Glaubensgemeinschaft in der ganzen Welt existiert, die alle drei dieser Lügen der Schlange als Dogma lehren? Ich lasse euch raten, welche Kirche das ist. Sehr schwierig. Es ist nur die katholische Kirche. Die katholische Kirche lehrt, dass der Mensch unsterblich ist. Die katholische Kirche lehrt, dass wenn wir diese Gabe haben, der Unsterblichkeit, dass wir auch, wenn Gott uns erläutert, selbst unterscheiden zwischen Gut und Böse durch unseren Verstand. Und das Papsttum kann das tun. Das werden wir gleich sehen. Und dann lehrt sie auch, dass wir ein alter Christus werden können, wie Christus. Alle drei Lehren. Hier ist der Katechismus der katholischen Kirche, Artikel 366. Die Kirche lehrt, dass jede Geistseele unsterblich ist. Sie geht nicht zugrunde, wenn sie sich im Tod vom Leibe trennt. Das ist, was die Kirche lehrt. Weißt Sie, was die Bibel lehrt? Kommen wir fragen, the New Catholic Encyclopedia, was die katholische Kirche weiß, was die Bibel lehrt. Die Seele im Alten Testament ist nicht ein Teil des Menschen, sondern der ganze Mensch als lebendiges Wesen. Also sie weiß, was die Bibel lehrt. Ähnlich steht sie im Neuen Testament für Menschenleben, das Leben eines bewussten Individuums. Spätere Ausleger haben vertreten, dass das Neue Testament nicht die Unsterblichkeit der Seele im hellenistischen Sinn des Überlebens eines unsterblichen Prinzips nach dem Tode lehrt. Also diese Lehre der Unsterblichkeit, sagen sie, ist eine hellenistische Lehre, eine griechische Lehre. Kein Wunder, dass das Tier aus Offenbarung 13 den Leib eines Leoparden hat, denn das steht für Griechenland, eine griechische Lehre. Also die katholische Kirche sagt, wir lehren als Kirche, der Mensch ist unsterblich. Das Alte und das Neue Testament lehren das nicht. Aber wir sagen euch, was ihr glauben müsst. Papst Leo X. Erklärte am 19. Dezember 1513 herausgegebene Bulle: Wir verdammen und verurteilen alle, die behaupten, die verständige Seele sei sterblich. Warum hat er denn das gemacht? Gab es Leute, die anfingen zu glauben, dass der Mensch sterblich war? Und Martin Luther, was hat er gelehrt? Er brachte seine Thesen am 31. Oktober 1517 in Wittenberg an. In seiner Verteidigung in 1520 von 41 Seiten zitierte Luther die Unsterblichkeitserklärung des Papstes mit seinen schönen Worten hier als jene ungeheuerlichen Meinungen auf dem Misthaufen römischer Dekretalien. Der hat so eine Gabe mit Worten gehabt, der Martin Luther. Also er sagt, dass dieser Gedanke des Papsttums, dass der Mensch unsterblich ist, gehört auf den Misthaufen päpstlicher Dekretalien. Was hat Martin Luther denn eigentlich geglaubt? Können wir fragen mal geschichtlich. Erzbischof Francis Blackburn schreibt, Luther entfaltete die Lehre von Seelenschlaf auf biblischer Grundlage und nutzte sie dann als Widerlegung von Fegefeuer und Heiligenverehrung. Er hielt diese Überzeugung bis zum Ende seines Lebens fest. Martin Luther schreibt, wir sollten lernen, unseren Tod im richtigen Licht zu sehen, sodass wir seinetwegen nicht zu erschrecken brauchen, wie es der Unglaube tut. Denn in Christus ist es tatsächlich kein Tod, sondern ein feiner, süßer, kurzer Schlaf, der uns erlöst von diesem Tränental, von Sünde, von der Furcht und Endgültigkeit des wahren Todes und von allem Unglück dieses Lebens. Wir werden sicher und ohne Sorge sein, süß und sanft einen kurzen Moment ruhen wie auf einem Sofa, bis zu der Zeit, wenn er uns zusammen mit allen seinen lieben Kindern zu seiner ewigen Herrlichkeit und Freude aufweckt. Denn weil wir es einen Schlaf nennen, wissen wir, dass wir nicht darin bleiben, sondern wieder auferweckt und lebend werden. Und dass die Zeit, in der wir schlafen, nicht länger erscheinen wird, als wären wir gerade eingeschlafen. Darum werden wir uns tadeln, dass ein solcher Schlaf uns zur Todesstunde so überrascht oder geängstet hat. Wo wir doch plötzlich lebendig aus Grab und Verwesung hervorkommen, gänzlich gesund, neu, mit reinem, klaren, verherrlichten Leben und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus in den Wolken zu begegnen. Die Schrift bietet überall solchen Trost, der den Tod der Heiligen spricht, als würden sie einschlafen und zu ihren Vätern versammelt. Das heißt, sie hatten den Tod überwinden durch diesen Glauben und diese Geborgenheit in Christus und erwarteten die Auferstehung gemeinsam mit den Heiligen, die schon vor ihnen gestorben waren. Also Martin Luther glaubte an Todesschlaf. Und so glaubte auch Paulus. Paulus redet ständig von der Auferstehung und dem Tod. Und die Sadduzäer glaubten das nicht. Die Pharisäer glaubten es, wie die Bibel es sagte, es gibt einen Tod und es gibt eine Auferstehung. Am jüngsten Tag werden die, die eingeschlafen sind, auferstehen. Und die, die lebendig sind, wenn Christus kommt, sagt die Lehre, werden in einem Augenblick verwandelt und zusammen gingen sie Gott entgegen in den Wolken. Und so hat Martin Luther es gelehrt. Aber glauben die Lutheraner heute noch, was Luther gelehrt hat, ja oder nein? Nein. Dann dürfen sie sich eigentlich nicht Lutheraner nennen. Aber ich bin Siebentags-Adventist. Ich darf mich Lutheraner nennen. Ich bin Lutheraner, was das betrifft. Also ich bin mehr Lutheraner als die Lutheraner. Also Lutheraner passt auch vor den Adventisten, denn sie sind Lutheraner. William Tyndale, Kirche von England. Das ist der andere Mann, der die Bibel übersetzt hat. Ist es nicht interessant, dass die beiden, die sich mit dem Wort befassten, was steht hier geschrieben, wie muss ich das übersetzen, dass gerade diese beiden die Lehre des biblischen Todesschlafes absolut akzeptierten und somit all die falschen Lehren des Papsttums aufdecken konnten und widerlegen konnten. Tyndall kam in einem gewaltigen Argument mit Thomas More, dem katholischen Geistlichen, der gegen die Reformation sich wehrte. Auch Tyndall berichtete in britischer Bibel übersetzt, der britische Übersetzer, verteidigte die neu auflebende Lehre bedingter Unsterblichkeit. Das und andere Lehren brachten ihn in direktem Konflikt mit dem päpstlichen Vertreter Thomas More. Denn Thomas More behauptete, alle Seelen würden bis zum jüngsten Tag liegen und schlafen. Und dann diskutiert er, er ist ein bisschen sarkastisch, ich mag den Mann. Er schreibt hier, und ihr, er redet zu Thomas More, indem ihr die entschlafenen Seelen in den Himmel und die Hölle ins Fegefeuer versetzt, zerstört das Argument, womit Christus und Paulus die Auferstehung beweisen. Noch einmal, wenn die Seelen im Himmel sind, dann sagt mir, warum sollte es ihnen dann nicht so gut wie den Engeln gehen? Und welchen Grund gäbe es dann noch für die Auferstehung? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Tyndall ging in seiner Argumentation weiter und er zeigte, dass das päpstliche Lehre dazu im Widerspruch zu Paulus stand. Und dann spottete er und er sagt, nein, Paulus, du bist ungebildet. Geh nach Meister More und lerne einen neuen Weg. Wir sind nicht die Elendsten, wenn es keine Auferstehung gibt. Denn unsere Seelen gehen beim Tod direkt in den Himmel und genießen dort die gleiche Freude wie der auferstandene Christus. Und ich bin überrascht, dass Paulus die Thessaloniker nicht mit dieser Lehre getröstet hat, wenn er davon gewusst hätte, dass die Seele der Toten auffährt, wenn nach eurer Lehre die Seelen im Himmel sind, in der gleichen Herrlichkeit wie die Engel, dann sagt mir, wozu gibt es noch eine Auferstehung? Also, Kirche von England, ich glaube wie Tyndall, denn das ist die biblische Aussage. Ich war früher auch mit dem Okkultismus durcheinander und dann gesprochen mit diesemjenigen alles, was die Bibel verbietet. Denn die Bibel sagt, wir reden zu Dämonen, wenn wir mit diesen angeblichen Geistern reden. Und Gott will uns damit helfen. Sehr interessant, dass die katholische Kirche damals durch Kardinal Ratzinger, als er noch Kardinal war, behauptete, dass die Protestanten keine Schwesterkirchen sind. Nur die orthodoxen Kirchen sind wahre Schwesterkirchen, denn die haben noch die Originalmesse und dergleichen. Aber ihr seid nur kleine unartige Töchterlein. Und trotz all diesen Dingen, die da aufgezeichnet wurden, sind die Protestanten noch immer bereit, um diese Dokumente gemeinsam zu unterschreiben? Für Katholiken hat der Bischof von Rom, Nachfolger Petri, eine einzigartige Verantwortung als Hirte und Lehrer dieser weltweiten Kirche. Also entscheiden Sie, dass das in Ordnung ist. Dennoch, wie die Ministry in der Church erläutert, die Möglichkeit beginnt zu eröffnen, das ist das gemeinsame Dokument, dass das Petrusamt des Bischofs von Rom als sichtbares Zeichen für Einheit der gesamten Kirche von Lutheranern nicht ausgeschlossen werden muss, insofern durch theologische Neuinterpretation und praktische Neustrukturieren dem Primat des Evangeliums untergeordnet wird. Schön gesagt. Wir stehen wieder unter dem Papst. Komm, wir fragen die Jesuiten, was es eigentlich heißt, um unter dem Papst zu stehen. Denn das ist wichtig. Der Papst ist ein Jesuit. Als Jesuit darf er lügen, solange er, wenn er ex cathedra redet, nicht lügt, sondern nur die Wahrheit lügt, wenn da so etwas ist. Im offiziellen Text des Nationalen Katechismus sagt Richard M. Gula, Professor, Jesuit, Theologe, da steht er, Im offiziellen Text des Nationalen Katechismus, Leitfadens Sharing the Light of Faith von 1978, heißt es: Es ist die Aufgabe der Katechese, Zustimmung zu allen Lehren der Kirche herbeizuführen. Denn die Kirche ist der unverzichtbare Führer von vollem Reichtum der Lehren Jesu. Wenn man vor Fragen steht, die von unfehlbaren Kirchenlehren abweichen, ist es wichtig, dass der Katechet sich stets vor Augen hält, dass im Zweifel immer zugunsten des Magisteriums des Lehramtes zu entscheiden ist. Also wenn ich weiß, dass dieses Papier weiß ist, aber das Lehramt sagt, das Papier ist schwarz, dann muss ich meinen eigenen Willen und mein eigenes Einsehen oder Verständnis beiseite legen und glauben, dass es schwarz ist, weil der Papst so sagt. Das ist, was da steht. Kann er noch mehr sagen? Nur ein System strikter Vernunftsschlüsse, unbeeinflusst von persönlichem Empfinden, bietet die größtmögliche Gewissheit zu wissen und zu tun, was Gott verlangt und ermöglicht. Da sind wir zurück beim Mittelalter. Wir sind wieder beim Mittelalter. Was der Papst sagt, ist richtig. Und wenn du behauptest, es ist nicht richtig, dann fangen wir an und wir ziehen dir die Fingernägel erstmal runter, bis du Verstand bekommst. Dann geben wir dir einen Daumendruck und endgültig zerren wir dich auseinander oder verbrennen dich. Du musst glauben, was das Papsttum sagt. Du darfst nicht dein eigenes Gewissen einschalten und du darfst nicht selber überlegen. Gut und Böse erkennen. Er schreibt weiter. Das Magisterium, das ist die Kirchenhierarchie, das Lehramt, das sind der Papst und die Bischöfe, hat das Naturrecht zur Grundlage seiner Lehren über soziale Gerechtigkeit, Sexualverhalten, medizinische Behandlung, menschliches Leben, Religionsfreiheit, das Verhältnis zwischen Moral und zivilen Gesetzen gemacht. Also der Maßstab für die Moralität der römisch-katholischen Kirche ist das Naturgesetz, nicht die Bibel. Die Entwicklung der Naturrechtstradition unter christlichen Denkern ist jedenfalls nicht so sehr auf die Heilige Schrift zurückzuführen, als auf den Einfluss griechischer Philosophie und des römischen Gesetzes. Also ganz eindeutig, Rom beruft seine Moralität auf griechische Philosophie. Und die Bibel hat einen ganz anderen Maßstab. Und wenn wir erstmal studieren, wie Rom, sagen wir mal, Sexualverhalten definiert nach Naturgesetz, da stehen einem die Haare zu Berge. Ich will nicht eigentlich die Details besprechen, denn es geht in doofe Einzelheiten. Aber wenn man sie fragt, was sagt das Naturgesetz über, sagen wir mal, Sexualverhalten, dann ist Sexualität nach dem Naturgesetz da, um Nachwuchs zu erzeugen. Also wenn man irgendetwas tut, um diesen Nachwuchs zu verhindern, auf irgendeiner Weise, sagen wir mal, wie sagt man da, Verhütungsmittel, dann übertritt man das Naturgesetz. Und darum darf die katholische Kirche nie offiziell sagen, dass man das verhindern darf durch Verhütungsmittel. Das wäre nämlich eine Sünde. Und wenn es kommt zu der Größe einer Sünde, was ist dann eine größere Sünde? Um es zu verhüten, dass da Kinder kommen? Oder eine Vergewaltigung? Welches wird die größere Sünde sein? Jemand zu vergewaltigen oder, sagen wir mal, zu verhindern, dass da Nachwuchs kommt. Die Verhinderung des Nachwuchses durch Verhütungsmittel wäre eine größere Sünde, als um jemanden zu vergewaltigen, denn nach Naturgesetz kann eine Vergewaltigung zu Nachwuchs führen. Könnt ihr verstehen, wie irrsinnig eine Lehre werden kann, wenn man sich auf diese griechische Philosophie beruht, eher auf das Wort Gottes, wo ganz eindeutig das Sexualverhalten zwischen einem Mann und einer Frau erklärt wird und nicht so ein Unsinn damit hineingebracht werden. Also welche Moralität will ich jetzt akzeptieren? Die des Papstes oder die der Heiligen Schrift? Jesu ruft, sagt Dietrich Bonhoeffer, und das war lutheranischer Theologe. Ich stimme nicht überein mit alles, was Bonhoeffer geschrieben hat, notwendigerweise, aber hier macht er Sinn. Komm, ich zitiere ihn. Er war ja auch bereit zu stehen, für was er glaubt. Jesu Ruf macht Menschen zu Individuen. Wohl oder übel müssen sie sich entscheiden, und nur sie selbst können diese Entscheidung treffen. Sie werden nicht freiwillig zu Individuen. Christus macht sie Individuen, indem er sie beruft. Jeder Mensch wird für sich gerufen und muss alleine folgen. Die Menschen fürchten die Einsamkeit aber und sie versuchen sich zu schützen, indem sie der Gesellschaft ihrer Mitmenschen und ihrer materiellen Umwelt untertauchen. Wenn wir keine Probleme in der Welt haben, dann müssen wir alle eine Gehirnspülung bekommen, damit wir alle gleich denken und dann gibt es ja keine Probleme mehr. Aber Gott ruft jeden einzeln und er fragt uns zu prüfen, was richtig ist und was verkehrt ist. Und wir sollen bei ihm lernen, was moralisch richtig ist und was verkehrt ist. Und was biblisch ist. Und wir hatten in dem vorigen Vortrag einen Aufruf. Komm, wir legen mal alle diese komischen Lehren, die wir so haben, alle beiseite. Und wir fangen an mit der Bibel und wir fragen uns, sind wir auf dem richtigen biblischen Weg? Als Siebentags-Adventist glaube ich, was Martin Luther geschrieben hat über die Bibel. Sola Scriptura. Ich glaube, was Martin Luther geschrieben hat über den Glauben, sola fide. Ich glaube, was Martin Luther geschrieben hat über Christus, sola Christus. Ich glaube alle diese Dinge. Ich bin also Lutheraner. Ich glaube, wie die Methodisten glauben. Ich glaube alles, was sie glauben. Und die Kirche von England und die deutsche Kirche hier auf dem Festland und da drüben haben, was den Zustand des Todes anbetrifft, genau das Gleiche geglaubt, wie ich glaube und was Paulus geglaubt hat und was die Bibel lehrt. Und nicht eine Tradition des Papsttums. Mein Aufruf an die Protestanten ist, komm, wir studieren die Bibel zusammen. Wir haben gemeinsam etwas, was nicht gemeinsam ist in irgendeinem von diesen Dokumenten. Wir haben den gleichen Glauben, der auf der Bibel beruht. Und hier von unserer Seite, nicht von Dietrich Bonhoeffer, aber das Gleiche von Adventisten. Nicht durchs Gericht oder Konzilentscheidungen, nicht durch gesetzgebende Versammlungen oder durch Begünstigung seitens der Großen dieser Welt wird das Reich Christi aufgerichtet, sondern dadurch, dass der Heilige Geist den Menschen den Charakter Jesu Christi einpflanzt. Wie viele ihn aber annahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinem Namen glauben. Und das glaube ich. Offenbarung 14, Vers 7. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der Himmel und Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Meine protestantischen Brüder und Schwestern, entschuldige, meine protestantischen Schwestern und Brüder, kommen wir einigen uns auf das Wort Gottes. Und wir bezeichnen uns nicht mit Titeln, sondern wir studieren das Wort Gottes gemeinsam. Und wenn die Gebote Gottes in der Bibel wichtig sind, wenn du mich liebst, halte meine Gebote, dann kommen wir studieren das zusammen. Denn die Welt ist auf dem Weg zu einem Abgrund. Und ich glaube, das Ende steht vor der Tür. Denn wenn die ganze protestantische Welt offiziell den Protestantismus aufgibt, dann können sie nicht mehr das Licht der Welt sein. Denn Christus ist das Licht der Welt. Und dann haben sie einen anderen an seiner Stelle gewählt. So kommen wir bleiben bei Christus. Wir bleiben christozentrisch. Wir bleiben beim Wort. Und wir gehen dem Gericht entgegen. Und wir können Jesus in die Augen schauen. Und wir glauben, was er gesagt hat. Kommen wir beten. Unser himmlischer Vater, es kommt eine Glaubensscheidung auf dieser Erde. Es kommt zu einem Entschluss. Entweder wir glauben deinem Wort und wir stellen uns hinter Jesus Christus, oder wir glauben einer anderen Macht, einer Tradition. Und wir geben das auf, was uns frei macht in Christus. Denn Herr, du bist gestorben, weil du uns einen freien Willen gegeben hast. Wenn wir Marionetten hätten sein können, hättest du nicht sterben brauchen, dann hätten wir nie gesündigt. Aber du hast uns einen freien Willen gegeben. Denn ohne einen freien Willen ist die Liebe nichts. Und wenn du bereit warst, für unseren freien Willen zu sterben, wer hat dann das Recht, uns diesen freien Willen zu nehmen, um uns zu sagen, wir müssen uns unterstellen einer irdischen Macht, wenn wir gekauft sind durch das Blut Christi, welches kostbar ist, dann heißt es, dass jeder Mensch auch in seinen Augen kostbar ist. So hilf uns, um zu stehen für das, was wahr ist, was richtig ist, was durch uns, unserem Verstand erleuchtet wird, durch den Heiligen Geist, dass wir selbst wählen, nach dem Wort, was richtig ist und was verkehrt ist. Und wenn wir es gewählt haben, führe uns zur Einheit in Wahrheit, in Jesu Namen. Amen.